Da ist sie nun also, die 300. Folge des BVB-Podcasts Zero-Nachrichten. Es ist eine besondere, ein Jubiläum. Und wie es sich bei so einer Episode gehört, haben wir nicht nur einen prominenten Gast eingeladen, der jede Menge zu erzählen hat, sondern auch etwas für euch im Angebot. Dank unseres Sponsors für diese Sendung könnt ihr euch einen einmaligen Rabatt sichern. Zunächst mal bedanken wir uns bei Manscaped und unser Sponsor begeistert derzeit mit dem Performance Package 4.0. Das Warten darauf hat sich gelohnt. Dazu gehören unter anderem der Lawnmower 4.0 Trimmer und der Weed Whacker für Ohren- und Nasenhaare. Während der Lawnmower mit bis zu 7000 Umdrehungen Motorleistung begeistert, überzeugt der Weed Whacker mit seiner patentierten SkinSafe Technology. Und was bieten wir euch an? Satte 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code RNBVB bei manscaped.de. Spart 20% des Verkaufspreises ein und noch dazu die Versandkosten, indem ihr bei manscaped.de den Code RNBVB benutzt. Und wenn euch das nicht reicht, kann ich euch auch nicht helfen. Womit ich euch nun aber helfen kann, ist die neue Ausgabe unseres Podcasts. Viel Spaß damit! Wir steigen ja direkt immer locker ein. Eben gab es eine Anmoderation, die habt ihr jetzt nicht gehört. Und wenn ich ihr sage, meine ich erstmal den Kollegen Jürgen Kors und einen prominenten Gast. Matze Kleinsteiber ist bei uns. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, danke, dass du da bist.
Wir sitzen hier in der Redaktion der Ruhrnachrichten und haben eben schon ein wenig geplaudert. Wobei eigentlich hat nur Matze gesprochen, Jürgen. Ist dir das aufgefallen? Ich fand es aber sehr interessant.
Ja, wenn du ihn auf seinen Fachbereich ansprichst, dann hat er natürlich auch ein großes Wissen und gut was zu erzählen. Und deswegen haben wir ihn ja auch eingeladen.
Ja. Torwarttraining finde ich sehr, sehr interessant, weil es natürlich auch sehr spezifisch ist. Es ist oft völlig losgelöst auch vom Mannschaftstraining. Und ihr seid ja so eine Gruppe für euch innerhalb des Teams.
Ja, da gebe ich dir recht. Erstmal muss ich sagen, das ist, du hast es schon angesprochen, wir sind so ein bisschen losgelöst von dem Rest manchmal, was auf der einen Seite gut und wichtig ist, aber manchmal auch schade, weil wir sind natürlich auch ein Teil der Mannschaft und manchmal wünsche ich mir, dass die Torhüter da manchmal ein bisschen mehr involviert sind, aus Trainingsgründen, aber klar sind wir schon, weil wie gesagt, wir sind ein kleines Team, wir können sehr vertraut, sehr intim zusammenarbeiten. Und klar, das ist halt eine Position, das ist der einzige Spieler, der die Hände benutzen kann. Ja, das ist die letzte Instanz, die die Tore verhindern kann. Und ja, und das Betätigungsfeld ist schon, wie ihr auch gesagt habt, ist sehr spannend, sehr groß geworden. Und ja, das macht die Arbeit schon sehr, sehr speziell und spezifisch.
Nicht wundern übrigens, mach mir gleich ab und an Notizen auf dem Handy und guck da auch mal ein bisschen was nach zwischendurch, damit ich auch nichts Falsches sage. Du bist selber aktiver Spieler gewesen. Viele werden dich noch kennen, wenn sie BVB-Fans sind, der ein oder andere aber auch nicht. Das sollten wir vielleicht auch dazu sagen. Vielleicht kannst du allen Hörern mal erklären, wo hast du früher gespielt, in welcher Liga und so weiter und so fort.
Ich verrate was, im Tor.
Ja, das ist nicht, das sollte nicht, sollte Voraussetzung sein für meinen Job. Ja, also ich bin schon relativ lange hier, also seit 1992. Habe vorher bei Rot-Weiß Erfurt gespielt, davor bei SSV Schmalkalden, mein Heimatort in Thüringen. Und wie gesagt, ich bin 1992 hier zu Borussia Dortmund gewechselt, damals ja, in die B-Jugend. Peter Wongowitz war damals mein erster Trainer hier beim BVB. Und ja, habe dann diverse Jugendmannschaften durchlaufen. Wie gesagt, ging los mit der U17, durften da auch Erfolge feiern damals zu der Zeit. Wir sind mehrmals deutscher Meister geworden mit der U17, mit der U19. Ja, und hab da die beiden Mannschaften durchlaufen, danach die U23 auch durchlaufen, die damals noch Amateure hießen. Ja, auch erfolgreich, sind aufgestiegen auch und war dann halt damals, was ja, ich habe halt bei der zweiten Mannschaft gespielt und war dann praktisch dritter Torwart der Profis. Damals hat man ja noch so mit zwei Torhütern eigentlich im Profibereich gearbeitet. Und ja, war dann halt jahrelang Torhüter der Amateure, der U23 und dritter Torwart für die Profis und durfte da auch ein paar Mal auf der Bank sitzen, durfte da mal den Vertreter machen von diversen Top-Torhütern, die der BVB hatte. Und ja, das ist so mein sportlicher Werdegang.
Nach der aktiven Karriere, denn wie gesagt, nicht jeder wird es wissen, was kam dann für dich?
Ja, ich musste 2005, glaube ich, wenn es war, musste ich aufhören gesundheitlich. Ja, hatte so ein paar Probleme an der Bandscheibe und ja, musste ich aufhören. Ich glaube, ich war da 27, wenn ich richtig, ja, wenn ich richtig Erinnerungen habe, und durfte dann direkt als Torwarttrainer im Nachwuchsbereich einsteigen. Das war 2005. Und ja, was mich natürlich damals sehr gefreut hat, dass du, sag ich mal in Anführungszeichen, so einen nahtlosen Übergang hast. Du musstest halt aufhören aufgrund einer Verletzung, aber durftest trotzdem halt weiter im Fußballbereich arbeiten, durftest da dich ja entwickeln, dich einbringen, auch für mich die ersten Schritte machen. Da bin ich halt an dem Verein auch sehr dankbar, dass die mir da die Chance gegeben haben. Und 2006 kam dann noch so ein anderer Bereich dazu. Mir wurde die Ehre erteilt, das Jugendhaus zu leiten, was vielleicht nicht hauptsächlich an mir lag, aber vielleicht an meiner Frau, die ja natürlich den pädagogischen Hintergrund halt auch mit reingebracht hat. Und seit 2006 haben wir ja das Jugendinternat geleitet oder das Jugendhaus, wie es damals hieß oder heute noch auch heißt. Und war gleichzeitig Torwarttrainer auch in den Nachwuchsmannschaften. Irgendwann bin ich dann zur U23 mit dazugekommen als Torwarttrainer. Aber das Jugendhaus haben wir 11 Jahre insgesamt gemacht und das war schon, ja, war schon eine spannende und eine schöne Zeit. Und habe ich viel gelernt. Ich glaube, von der Konstellation passte das eigentlich auch, weil ich habe damals dann auch, also wo ich hier hingekommen bin, 92, gab es das Jugendhaus noch gar nicht. Das wurde dann erst so im Laufe, so ich glaube 96 wurde das Jugendhaus eröffnet. Da habe ich selber noch drin gewohnt. Also ich habe so ein bisschen, weiß dann auch so ein bisschen, was in den Jungs vor sich geht und ja, was die so für Probleme haben, was so auf sie zukommt. Und dadurch, dass ich halt auch Trainer war, habe ich halt so ein bisschen den sportlichen so Aspekt einfach so damit reingebracht und konnte mich da gut reinversetzen. Und meine Frau halt einfach das Pädagogische, die nahe Bindung auch zu den Spielern, auch im persönlichen Bereich. Von daher glaube ich, dass das eigentlich eine gute Konstellation für alle war. Und ja, es hat unheimlich viel Spaß gemacht und haben da auch ein paar Erlebnisse gehabt mit den Jungs.
Wer waren so die Jungs, die wir heute noch kennen, die im Jugendhaus waren? Schmelle zum Beispiel müsste doch dabei gewesen sein.
Okay, allen voran natürlich Schmelle. das ist ja, glaube ich, auch bekannt, dass wir ja ein sehr, sehr enges Verhältnis haben. Und wie gesagt, ich durfte da sein oder wir durften da seine Zieheltern sein im Jugendhaus und haben da sehr viel Zeit verbracht und sind da auch freundschaftlich verbunden nach wie vor. Ich durfte da auch sein Trauzeuge sein und das war dann. Ich glaube, Florian Kringe war ganz am Anfang mal dabei. Nuri weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Der ist, glaube ich, dann ausgezogen auch, weil er ist ja dann relativ jung und dann auch schon Profi geworden. Wo ich noch da war, war Sasenesi, glaube ich. War der auch noch da? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das sind so, sage ich mal, in Anführungszeichen, so die bekanntesten Namen. Florian Kringe nochmal kurz, aber auch nur kurz, würde ich jetzt mal behaupten. Aber viele, die dann so ein bisschen im U23-Bereich waren, aber die jetzt, sage ich mal, nicht so die ganz, ganz, okay, Koray Günther noch zum Schluss, der ist ja dann auch, hat ja auch seinen Weg gemacht, dann auch vor allem international. Aber das waren so, sage ich mal, die man vielleicht kennt, so die breite Öffentlichkeit. Mhm.
Selber gespielt, Jugend trainiert, nah dran gewesen an jungen Leuten und dann der Aufstieg zu den Profis, eigentlich ein Rundum-Paket, oder? Wie würdest du deine eigene Ausbildung so beschreiben und zusammenfassen?
Ja, stimme ich dir zu. Also ich, wie gesagt, ich war halt immer auch total glücklich in meinen Aufgaben, die ich hatte, die ich machen durfte. Also wie gesagt, ich war Torwarttrainer, durfte dann im Jugendbereich anfangen vom BVB und habe mich da total aufgehoben gefühlt. Trainer, die ich natürlich als Spieler auch kannte, da natürlich über Jahre, aber waren halt total aufgeschlossen auch, haben mich mit ins Boot genommen sofort und durfte mich da entwickeln. Hab mir natürlich viele Tipps von den Torwarttrainern, die es damals schon gab, auch geholt. Klar, Teddy, den natürlich alle kennen, alle lieben und damals Carsten Busch, der ist jetzt beim Verband, der schon auch damals schon eine lange Erfahrung hatte. Die haben mir da alle geholfen, konnte überall so ein bisschen meine Erfahrung machen und wie gesagt, nächsten Schritt dann so U23 und war ich auch total glücklich mit. Die dann damals sind wir aufgestiegen in die dritte Liga, also es hat da sportlich auch gepasst und es waren immer Aufgaben, wo ich mich halt total wohlgefühlt hatte und habe die auch über ein paar Jahre auch machen dürfen. Und ja, und irgendwann kam dann halt so mal der Zeitpunkt, wo dann, ja, vielleicht geht das auch noch mal eine Etage höher und dass sich natürlich das dann so ergeben hat, dass ich das bei Borussia Dortmund machen kann. Es passte dann halt, Teddy hat dann irgendwann auch mal aufgehört, aus Altersgründen.
Weil er sich gar nicht mehr so gut über den Platz bewegen konnte.
Ja, ich glaube, das sah manchmal schlimmer aus, als es letztendlich war. Die Leute dachten, er hat Schmerzen, aber es ist aufgrund halt seiner O-Beine, ist es halt, kommt das halt so ein bisschen rüber. Aber irgendwann, ich durfte halt im ersten Jahr dann auch, haben wir das halt auch zusammen gemacht und da hat Teddy mich auch, da könnt ihr euch ja vorstellen, ist halt ein Riesentyp, sympathischer Kerl und hat mich da auch mit immer ins Boot genommen, immer unterstützt. Wir tauschen uns jetzt regelmäßig aus noch, texten sehr viel nach den Spielen und hat ja auch einen totalen Fundus an Erfahrung einfach. Und es hat mir da damals den Einstieg natürlich auch erleichtert mit ihm und haben das ein Jahr zusammen gemacht und dann hat der Verein mir das Gott sei Dank das Vertrauen auch geschenkt, das dann auch alleine zu machen dann auch und seitdem mache ich das halt jetzt.
Mhm. Ist sehr, sehr interessant, weil du hast ja eben auch erklärt, wann du zu Borussia Dortmund gekommen bist. Ich glaube, diese Jugendmannschaften damals, das müssten ja die Jahrgänge gewesen sein, beispielsweise mit Lars Ricken, Ibrahim Tanko, Wladimir Wood.
Ja, genau. Also mit Lars, muss ich sagen, habe ich relativ wenig zusammengespielt. Da kann ich mich nur noch dran erinnern, dass die A-Jugend mit Eddie Böckham damals in Bremen sind die Deutscher Meister geworden. Und da war ich aber eigentlich noch B-Jugendspieler. Und da war ich beim Endspiel, durfte ich halt da mit dabei sein, auf der Bank sitzen, weil der zweite Torwart sich ja verletzt hat. Das war so, dass mit Lars, aber mit Wladimir Wood vor allem haben wir zusammen Deutscher Meister gemacht. Genau, das war eine schöne Zeit und wie gesagt auch eine erfolgreiche Zeit damals in den Mitte 90er Jahren. Und da den Werdegang auch von den Einzelnen zu sehen. Wladimir Wood, letztens hatte mich irgendwie eine Nummer auf Telefon, so, gibt's doch nicht.
Es gibt ihn noch, ja. Wir haben ein paar Mal nach ihm geforscht, aber wir sind nicht auf ihn aufmerksam geworden.
Ja. Und auf einmal war Wladimir Wood dran aus Russland, ne? Und es ist halt immer schön, dann auch mal die Jungs wiederzuhören nach so langer Zeit und war damals auch ein Freund von mir, wo man auch viel Zeit miteinander verbracht hat. Kam ja aus Russland dann auch so ein bisschen ähnlich. Ich war im Jugendhaus, er kam aus Russland, hat ja bei der Familie Vogt im Trainingsgelände gewohnt damals. Ja, das ist schon schön, wenn man die alten Jungs da mal wieder trifft und spannend auch, was die halt für einen Werdegang gemacht haben.
Erzähl doch mal, was macht er denn?
Ich weiß nicht, ob das ganz jugendfrei ist. Nein, ich glaube, der macht auch so im Fußball so ein bisschen in der Beraterschiene ist er so ein bisschen tätig. Hab mich natürlich dann da auch angerufen, dass er einen guten Torwart hätte. Halt, ne? Klar, aber der ist dann auch im Fußball noch tätig und aber da eher so, glaube ich, gerade aktuell, was so Berater angeht. Und
worauf ich eigentlich hinaus wollte, als ich nochmal gefragt habe, wann bist du zum BVB gekommen, beziehungsweise das nochmal ein bisschen detaillierter von dir wissen wollte. Es hat sich sehr viel verändert seitdem im Torwartspiel. Das Torwartspiel hat sich mehr oder weniger revolutioniert. 1990, glaube ich, oder spätestens 92 dann im Sommer, ich weiß es gar nicht mehr genau, wurde die Regel geändert, dass man zum Torhüter zurückspielen darf und der den Ball mit der Hand aufnehmen darf. Das war für das Torwartspiel ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mittlerweile auch die Systeme der Vereine mit höherer Viererkette oder Dreierkette, höherem Pressing sorgen dafür, dass die Torhüter viel weiter vorne spielen müssen, dass sie viel mehr mit dem Ball am Fuß machen müssen. Also man kann im Endeffekt zusammenfassen, wahrscheinlich auf keiner Position, ja vielleicht Vorstopper, das ist so eine Position auch, ne, wo sich das Spiel ein bisschen verändert hat, aber vielleicht auf keiner anderen Position hat sich das Spiel so stark verändert wie auf der des Torhüters?
Ja, also wenn du das klar mit der Rückpassregel hat sich das natürlich extrem geändert, muss man schon sagen. Ich meine, wie du sagst, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her wieder, ne? Mittlerweile ist das so in Fleisch und Blut übergegangen, aber das war schon ein sehr, sehr großer Einschnitt generell für den Fußball oder fürs Spiel, aber natürlich dann auch für den Torwart halt. Und das nimmt nach wie vor auch heute noch oder nimmt heute auch einen großen Raum im Training halt auch ein. Weil wie ihr auch gesagt habt, ist ich weiß nicht, 70%, 75% deiner Aktionen im Spiel sind halt einfach mit dem Fuß. Das ist halt einfach so und das ist auch schon über längeren Zeitraum so. Deswegen ist das auch völlig berechtigt und muss es auch einen großen Raum einnehmen im Training. Das ist halt ein Teil. Natürlich gibt es auch andere Teile, die sich natürlich entwickelt haben über die letzten 30 Jahre. Aber gerade das Spiel mit dem Fuß ist wichtig, gar keine Frage. Und um zum ambitionierten Verein man kommt, umso höher vielleicht von der Qualität des Vereins, von den Ansprüchen des Vereins, hat dieser Punkt auch nochmal das Offensivspiel, nochmal eine zusätzliche Anspielstation zu sein. ist das schon sehr, 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 sehr wichtig. Nicht am wichtigsten aus meiner Sicht, aber schon sehr, sehr wichtig auch und eine Grundlage auf hohem Niveau auch spielen zu können.
Also ein Fehlpass wird man Torwart immer noch verzeihen, aber wenn der Ball ihm durch die Hosenträger rutscht, dann eher weniger, oder? Also
Fehlpass glaube ich auch nicht mehr. Also dann gibt's sofort immer einen bösen Blick vom Sportdirektor, wenn da mal ein Fehlpass kommt.
Zu dir dann?
Zu mir, ja.
Du bist
dann schuld. Was habt ihr da wieder gemacht in der Woche? Kommt dann immer? Ich glaube, also ich habe immer so das Gefühl, dass der Torwart eigentlich gar keinen Fehler machen darf mehr. Man grundsätzlich soll das nicht, weil oft ist es klar, dann ist es halt oft ein Tor. Aber so auch vom Gefühl her, dass der Torwart, der muss eigentlich alles richtig machen. Der muss, ja, wie gesagt, jeden Raum sehen, jeden Pass spielen können, jeden Chipball, wo auch immerhin auf dem Feld. Der soll sich jede Flanke runterholen, er soll jeden Steilpass abfangen, er soll jedes 1-gegen-1 halten, er soll jeden Ball. So wäre es am liebsten, so kommt es mir halt rüber. Es geht natürlich nicht immer, weil da bin ich halt auch so, ich finde, Fußball ist halt so ein Fehlersport und das, weil es wird nie das perfekte Spiel geben, weil es sind zwei Mannschaften, die wollen beide gewinnen normalerweise und es gibt halt ein Spielgerät, die einen wollen da reinschießen, die einen da und das Spiel ist so schnell, ist so dynamisch, du musst permanent Entscheidungen treffen, da kannst du nicht einfach, das geht einfach nicht und da finde ich der Torwart, klar, der hat das Spiel vor sich, das ist natürlich ein Vorteil, er sieht einfach, was kommt, aber hat dann auch schon so eine große Verantwortung, auch einen großen Druck, dass er möglichst fehlerlos spielen sollte einfach. Und wenn man das kann, auf hohem Niveau Konstanz dazu haben, ist das schon keine schlechte Voraussetzung für einen Torwart.
Sprechen wir über diese mentale Komponente, diesen wirklich hohen Druck. Ne? Ich bin vielleicht tatsächlich der Einzige, der sich keinen Fehler erlauben darf. Ne? Also seit Oliver Kahn wissen alle, was das für ein Druck ist, den man da immer aushalten muss. Und er hat ihn dann auf seine Weise auch manchmal rausgelassen. Aber wie muss das Mindset eines Torhüters aussehen, um sich eben auf 90 Minuten Dauerbelastung einzustellen? Oder ich erinnere mich zum Beispiel an die Anfangszeit von Roman Bürki in Dortmund, der dann sagte, in Freiburg sind mir 20 Schüsse pro Spiel um die Ohren geflogen. Ich musste einfach nur meine Fäuste ausfahren quasi. Und jetzt in Dortmund habe ich 88 Minuten nichts zu tun, in Anführungsstrichen. Muss aber dann einmal da sein, wenn der Ball kommt. Also auch unterschiedliche Herausforderungen an die Konzentrationsfähigkeit der Spieler.
Genau. Also du hast es ja schon, hast es angesprochen, auch richtig gesagt. Das ist so ein bisschen auch die Kunst, finde ich. Ein Verein hat einen Torwart oder sucht sich dann halt einen Torwart auch und du beobachtest halt viel und dann ist genau der Punkt, den du halt gesagt hast, gibt halt auch vielleicht halt auch Vereine, die vielleicht gegen den Abstieg spielen, die vielleicht mehr unter Beschuss sind, die vielleicht mehr auf Konter, demzufolge hat der Torwart ja viel mehr Aktion und du kannst dich viel mehr auszeichnen und du bist viel mehr im Blickpunkt und hast oft auch, ist in deiner Aktion auch anders gelagert, du hast viel mehr in der Torverteidigung als vielleicht mit dem Fuß zu eröffnen oder auch hohe Räume hinter einer Kette zu verteidigen, weil du ja eher tief stehst, da ist nicht so viel. Und das verändert sich natürlich bei uns, die Torhüter, die zu uns kommen, das kann ich auch von uns sprechen. Wir sind halt eine Mannschaft, die sehr aktiv sein will, die hoch pressen will oftmals. Wir haben oft den Ball und da verändern sich einfach auch die Anforderungen an den Torwart. Und da, wie du halt sagst, hast du viele Aktionen mit dem Fuß und in der Torverteidigung vielleicht nur eine und du wirst vielleicht oder fast nie warm geschossen und musst dann halt da sein. Und klar, konzentriert muss man immer sein, das ist halt auch schwierig, aber die Torhüter, die müssen sich halt darauf einstellen, die müssen wissen, okay, ich muss fokussiert bleiben, auch wenn es wird gleich eine Aktion kommen wahrscheinlich. Aber da so die richtige Balance zu finden, auch zu wissen, sich da auch mental damit auseinanderzusetzen, ich bin jetzt bei einem Verein, wo vielleicht nicht so viele Bälle aufs Tor kommen, wo vielleicht eine Aktion kommt, wo vielleicht einfache Sachen kommen, ich kriege einen Rückpass, spiele ihn weiter, hole vielleicht mit meiner Flanke runter, was so ein bisschen unspektakulär ist, ne? Weil viele Torhüter definieren sich auch, ich habe wieder einen unhaltbaren gehalten und noch eine Parade und noch eine Parade. Das ist schön und gut, aber es gibt halt gerade bei so Mannschaften wie Borussia Dortmund oder bei München, da gibt es vielleicht einen Ball, aber es gibt andere Dinge, die man richtig gut machen kann. Und man muss halt auch einfach wissen, und man auch mal akzeptieren, okay, es kommt ein Ball aufs Tor und der ist vielleicht auch drin. Das ist halt auch so ein Punkt, wo man mit umgehen lernen muss als Torwart, weil ist ja nicht immer so, ja, die haben einmal aufs Tor geschossen, sagt man ja manchmal so und machen ein Tor. Das heißt ja nicht immer, dass der Torwart daran schuld ist, nur weil die einmal geschossen haben. Aber damit halt umgehen zu können, mit deinen Anforderungen, die du bewältigen musst oder auch mal mit so Negativerlebnissen, weil du kriegst einen Ball und der ist am Innenpfosten rein und kannst vielleicht nichts machen. Da müssen die Torhüter sich mit auseinandersetzen und müssen sich damit beschäftigen, dass es halt komplett sich halt ändert. Sowas ist halt eher das Thema, dass du konzentriert sein musst 90 Minuten. Ich glaube, das ist, wenn du dann halt irgendwann im professionellen Bereich spielst und du wächst dann rein, du wirst älter, dann ist das halt, das ist nichts Neues für dich. Aber mit dieser Balance umzugehen, mit den Anforderungen, das ist schon, glaube ich, eher das Schwierige.
Ich glaube, ein großes Problem ist natürlich aus Sicht der Torhüter auch, jeder Fehler des Torhüters führt in der Regel zu einem Gegentor. Und dann ist der Fokus der Öffentlichkeit komplett auf dem Torhüter. Können jetzt zum Beispiel mal über die Elfmeterszene von Gregor Kobel in Bochum sprechen. Da ist klar, sieht sofort jeder. Aber wenn vorne der Stürmer den Ball irgendwie vertändelt, ja, da hatten ja danach alle genug Zeit, sich zu orientieren. Das kann sich halt der Torhüter nicht erlauben.
Genau, genau. Gebe ich dir völlig recht. Ja, das ist halt auch so ein bisschen vielleicht das Spannende oder das Verrückte an der Position, weil da sagt man ja auch, die Torhüter, die sind auch ein bisschen durch den Wind, die sind ein bisschen verrückt und ja, dass man sich auch sowas antut, in Anführungszeichen. Nein, aber ich finde schon, und das haben wir ja vorher kurz angesprochen, als Torwart, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich vielleicht auch, weil ich selber Torwart war oder Torhüter mit den Torhütern, mit den Jungs arbeite, das ist der größte Druck, den man aushalten muss, weil wie du gesagt hast, das ist die letzte Instanz. Ich darf keinen Fehler machen. Ich bin die letzte Instanz, dass auch vielleicht der Torwart ist eigentlich dafür da, dann auch die Fehler, die Vorderleute gemacht haben, vielleicht, um sie, deswegen haben die, kriegen wir vielleicht Gegentor, auszubügeln. Das ist eigentlich sein Job. Weil es ist egal, ob uns jetzt, ja, der hat ihn nicht gedeckt. Ja, aber ich kann trotzdem den Ball halten. Also es ist nicht so, dass, ja, dass man so entschuldigen soll. Da, unser Job ist, das, was aufs Tor kommt, was die Fehler, was vielleicht ein Spieler einen Fehler gemacht hat, ist auszubügeln. Und was du auch gesagt hast, ist, der Torwart steht im Tor, die Tore bekommt man und da sind 10, 20 Kameraeinstellungen von hinten, von links, von rechts, du wirst halt permanent auseinandergenommen, du wirst unter die Lupe genommen, da wird nochmal ein Stoppbild gemacht, nochmal da und da und da dann auch da wieder mit umzugehen, das sind halt so Punkte dann, wo du sagst, boah, ja klar, aber ja, kannst du so und so machen. Klar kannst du fast bei jedem Tor was sagen, auch was man besser machen kann, aber das geht schon sehr ins Detail dann eigentlich. Was ich oftmals auch nur mit dem Torhüter bespreche, was ich noch gar nicht mal mit dem Cheftrainer auch bespreche, weil das ist dann sehr detailliert und sehr klein, dann arbeiten wir dran. Aber man darf es halt auch, glaube ich, nicht so übertreiben, weil es ist wie, wenn die Mannschaft eine Analyse macht, ist ja immer Kamera oder auch die Zuschauer, wenn ihr im Stadion seid, gucken von oben, von der Seite und es hat eine komplett andere Perspektive, als wenn du unten bist auf der Höhe und teilweise noch gucken wir nicht von der Seite, die Spieler sehen es ja oder gerade der Torwart von hinten und da schätzt du einfach Situationen anders ein. Du musst halt von Bruchteilsekunden entscheiden und wenn du dann eine Analyse machst und sagst, hältst du so und so und da den Mittelweg zu finden, ist das realistisch noch so zu sagen oder ist das ja reine Theorie? Du drückst jetzt ja hier Stopp, ah, guck mal. Und das macht es halt so schwierig und das ist halt daran, wo wir auch permanent arbeiten, dass dahingehend hat sich auch natürlich das Training auch ein bisschen so verändert, dass du sehr spielnah trainierst, dass du solche Sachen trainieren willst, dass du auf dem Punkt da bist, Entscheidungen zu treffen. Aber das ist sehr, sehr schwer, weil ich schon gesagt habe, es ist so dynamisch und du musst fehlerlos spielen am besten und es ist so schnell und du musst immer richtig stehen, richtige Entscheidungen treffen. Und das ist für einen Torwart, der keinen mehr hinter sich hat, wie du sagst, ist schon extremer Druck, finde ich. Und das ist eigentlich die größte Qualität dann auch, die man hat.
Müsstest du dann eigentlich für deine Analysen immer hinterm Tor stehen und von dort das Spiel gucken?
Optimalerweise schon, ja. Also es gibt auch, wir haben ja hinter Torkameras auch im Stadion mittlerweile, gibt es auch in den anderen Stadien, wenn du auswärts spielst, kannst du die auch bekommen. Bist aber trotzdem höher, also hast nicht 1:1 die Position, die der Torwart hat. Aber es gibt ja schon die Hintertorkamera an sich, egal ob die jetzt auf derselben Höhe ist. Die ist wichtig und gibt dir schon auch andere Punkte. Aber ich weiß halt, wie ich war selber im Tor und du kannst dich auch da reinversetzen und hast auch die, sieht manchmal ganz, ganz einfach aus, vielleicht von der Seite und von oben, aber der ist nicht so einfach, weil du einfach noch warten musst, weil der Ball so über den Abwehrspieler drüber und dann bist du ein bisschen unentschlossen, hast nicht mehr viel Zeit. Und das spielt dann schon eine Rolle, dass man das, glaube ich, gut einschätzen kann und nicht jedes kleine Detail, weil dann wirst du auch verrückt, weil irgendwie hat man fast immer was zu korrigieren und besser zu machen und dann ist, aber manchmal ist auch noch manchmal weniger, ist dann aber auch manchmal mehr.
Welchen Anteil hat athletisches Training, Beweglichkeit, Sprungkraft, einfach Rumpfstabilität, alles was da so zugehört, wie viel Training für die Torhüter findet eigentlich ohne Ball und wie viel mit Ball statt?
Ja, das ist auch ein sehr spannendes Thema. Ist auch so ein Thema, wie sich das Torwartspiel, glaube ich, verändert hat. Oder generell auch Fußballspiel ist sehr viel athletisch geworden und demzufolge gibt es auch einen athletischen Bereich, Athletiktrainer, Spezialisten in dem Bereich und das gilt auch für die Torhüter logischerweise, die natürlich dann nochmal ein bisschen spezialisierter als die Feldspieler arbeiten. Und das ist schon ein großer Anteil, muss ich sagen. Der findet halt oft vor dem Training oder nach dem Training halt statt. Und ja, ich habe das Glück dann auch in einem großen Verein zu sein, die da auch eine gewisse Manpower haben und habe da mit dem Matthias Colozzi, der sich gerade da um das Krafttraining der Torhüter kümmert, einen sehr guten Mann und da arbeiten wir schon sehr, sehr intensiv auch mit den Jungs. Die verbringen da viel Zeit im Kraftraum, was grundsätzlich auch die Spieler auch machen, sehr viel vor dem Training, sich vorzubereiten, Stabilisation zu haben, auch gerade was so in der Hüfte, um die Hüfte rumgeht, weil da entsteht ja auch die Power letztendlich auch und die Kraft, dass du da gut vorbereitet bist und hat auch einen Anteil. Also ist jetzt halt nicht nur so, du kommst jetzt zum Training, gehst zur Tür rein und 10 Minuten später gehst du auf den Platz. Das ist halt auch gar nicht mehr so. Also nicht nur bei den Torhütern, sondern auch bei den Feldspielern nicht mehr so. Und das ist ja eine Komponente einfach. Klar, es ist auch Verletzungsvorbeugen, solche Sachen, die sehr, sehr viel Zeit auch nimmt. Aber weniger für mich auf dem Trainingsplatz, so dieses reine Athletiktraining. Klar, manche müssen das auch kombinieren, weil sie vielleicht die Manpower nicht haben. Aber ich habe das Glück, dass wir einen Athletiktrainer haben, wir das teilweise dann auch im Platz nochmal zusammen machen mit Sprüngen. Natürlich dann auch das dann umsetzen in so ein torwartspezifisches Krafttraining, dann was mit Sprüngen dann auch ist. Aber da passiert viel vor und nach dem Training im Kraftraum auch.
Hat sich das, seitdem du damals nach Dortmund gekommen bist, als junger Spund, massiv verändert?
Ja, total. Also ich würde behaupten, so ein athletisches Training gab es halt früher irgendwie gar nicht. Ich weiß noch, ich bin dann als Spieler zu den Profis hochgekommen. Ich durfte ja da auch ein paar Mal mittrainieren und da war Teddy noch als Spieler noch damals dabei, logischerweise, und ist ja dann auch irgendwann dann als Torwarttrainer ist er dann eingestiegen. Und Teddy hat damals als Spieler schon für sich so Krafttraining auch gemacht. Ne? Das bekommst du natürlich dann auch mit und er hat es dann auch bei den Torhütern halt, was er aus seiner Erfahrung hat und was ihm gut hat. Da kann ich mich halt auch noch gut dran erinnern, dass er halt mit seinen Jungs damals dann auch im Kraftraum gearbeitet hat. Aber das war halt so aus seinem Wissen, aus seiner Erfahrung, die er hatte, aus seinem Selbsterkenntnissen. Da ging das so ein bisschen mit dem Krafttraining los. Das ist so meine erste Erfahrung eigentlich, die ich so mit dem Krafttraining hatte. Und dann gab es ja, ich weiß nicht, ihr müsst mich korrigieren, ob das hier Jürgen Klinsmann 2006 war, wo so die ganzen Athletiktrainer, so der Hype so richtig losging. Oder 2004, wo der angefangen hatte.
Ich weiß gar nicht genau.
Ja. Aber es hat sich ja schon, was sich da entwickelt hat über die Jahre schon, das ist schon krass, muss man sagen.
Was nutzt ihr alles? Also Kettlebell, Sprungkraft, Kraftmessplatten, Deuterbänder, die Hantelbänke, was auch immer.
Ich glaube, das komplette Spektrum halt genutzt auch, damit du auch, ja, letztendlich, wir haben sehr viel Zeit miteinander, ja, wir trainieren jeden Tag gefühlt, auch dann in gewissen Phasen auch zweimal in der Vorbereitung. Und dann, demzufolge kannst du auch viele Dinge benutzen und machen, weil du ja auch klar einen Trainingseffekt haben willst, aber du hast ja dann auch mal eine Abwechslung einfach auch, dass du mal ein paar andere ja, Gegenstände mit benutzt, wie auch immer die dann auch heißen, nicht nur im Athletikbereich, sondern wie gesagt auch im Torwarttrainingbereich. Das dient dann auch einfach mal der Abwechslung, einfach mal neue Eindrücke zu bekommen und neue Inhalte zu machen. Das ist dann auch ein Punkt, weil du kannst ja nicht jetzt jeden Tag irgendwie, wenn du da jeden Tag das Gleiche machst, ist auch irgendwie doof.
Teddy hat sich selber Sachen zusammengezimmert und geschreinert, um abgefälschte Bälle zu simulieren und so weiter. Das ist so das Craft-End quasi, so dieses Handmade. Dann gibt's bis zu diesen Reflexschulungsbrillen aus der Schweiz, sind die, glaube ich, damals gekommen. Oder ich weiß nicht, ob sie die ersten waren, aber zumindest habe ich es da zuerst mitbekommen, die halt nur ein kurzes Sichtfenster und ein eingeschränktes Sichtfeld erlauben für Torhüter mit einem wirklich hochtechnologischen Apparat dahinter. Kann man das alles benutzen? Ist das alles sinnvoll, das Alte wie das Neue? Oder was zum Beispiel nutzt du gerne als Tool, wo du sagen würdest, das ist bei uns besonders?
Also die Sachen kann man alle benutzen. Ich bin da grundsätzlich, glaube ich, auch ein Torwarttrainer, der sehr, sehr offen ist für alle Dinge. Das heißt für Neues, für neue Ideen, für neue Ansätze auch. Aber auch ich finde auch viele Dinge, die früher gut waren, sind jetzt immer noch gut. Und gerade was du angesprochen hast zu Teddy, die Rampen kenne ich selber noch. und fand die halt auch immer spannend, gerade was so wirklich so abgefälschte Bälle, Reaktionen nochmal, also du findest jedes Hilfsmittel eigentlich, was man so dazu nimmt, findet man immer, manchmal hat man einen großen Mehrwert, manchmal vielleicht einen kleinen, es ist sehr spezifisch, aber es gibt immer einen Mehrwert einfach und auch gerade mit den Brillen wird viel gearbeitet, dass du da einfach ja, ein spätes Sichtfeld hast, dass du vielleicht eine Sekunde, das kannst du halt auch einstellen, nicht siehst und da trotzdem eine Ruhe behältst, ist auch letztendlich eine Reaktionsgeschichte, dass du auch eine Ruhe ausstrahlst, obwohl du trotzdem schnell sein musst dann. Klar schulst du vielleicht dann dein Auge halt auch ein bisschen, also es gibt ganz, 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 ganz viele Dinge und die nehme ich auch gerne mit dazu, wie gesagt, weil es auch was bringt, aber auch, weil es halt auch Abwechslung bringt und Spaß bringt und da bin ich immer offen für solche Themen. Und da eins muss ich noch sagen, Entschuldigung, gerade die Rampen zum Beispiel, die gab es halt bei Teddy schon, die sind dann auch in die Jahre gekommen, aber ich fand die halt wirklich auch geil und hat halt Spaß. Und da habe ich, ja, Teddy, du hast so die Rampen damals gemacht, kannst du mir auch nochmal welche machen? Und da hat er mir auch nochmal vier zusammengezimmert, vor 2 Jahren oder so. Ja, und die benutze ich halt auch immer nochmal regelmäßig. Und das ist nach wie vor immer noch gut, weil abgefälschte Bälle, bisschen Reaktion, gibt's auch immer noch, auch heute sogar noch. 2021 gab's nicht nur früher. Also gibt schon viele Dinge, die früher gut waren, die heute immer noch gut sind.
Jetzt hast du dich entschuldigt, weil du gemerkt hast, ich wollte was fragen. Ja. Aber ich wollte was fragen zu den Rampen, weil die sind wirklich legendär. Kannst du die mal beschreiben, wie die ungefähr aussehen? Und du hast gesagt, die trainieren abgefälschte Bälle. Wie funktioniert das dann?
Ja, letztendlich ist es so, da kann man sich vorstellen, so eine Art Rampe, ja, wie so eine Sprungschanze eigentlich, ne? Die sind so ein bisschen erhöht, vorne flach und dann sind die so 5, 6, 7, 10 Zentimeter nach oben gestellt und dann, wenn du dann halt schießt, ist so, was halt auch noch ein Aspekt ist, du willst sie vielleicht treffen, die Rampe, aber die ist jetzt halt nicht groß, die ist nur ein Meter breit, das heißt, man trifft sie auch nicht immer und die Torhüter, du guckst, sie haben ja ein freies Sichtfeld und du guckst dann einfach auf den Ball und dann boah, der geht so knapp über die Rampe. Die können halt auch nicht unbedingt reagieren, als wenn er über der Rampe drüber ist und dann auch wenn er nicht dran geht, ist es auch sehr, sehr schwer zu halten, weil da nur noch ein ganz kurzes Zeitfenster haben zu reagieren. Und wenn er dann manchmal reagierst du ein, weil du denkst, er kommt nicht dran, dann gehst du schon vielleicht runter ein bisschen hoch, auf einmal geht er doch dran und dann musst du vielleicht nochmal so eine Hand rausfahren und das ist dann schon auch vielfältig. Also ich glaube, solche Sachen machen auch nach wie vor auch noch Spaß, weil natürlich hat sich das Torwartspiel verändert, aber ich finde mal so ein, ja, oder auch, das hat jetzt nichts unbedingt mit den Rampen zu tun, aber mal so eine Einheit, wo du mal so richtig kaputt bist, wo du mal in Anführungszeichen mal durch den Schlamm gehst, so wie früher. Früher war ja Torwarttraining, 10 Bälle unten rechts, 10 Bälle unten links, ist das natürlich nicht mehr, das würde ich natürlich auch nicht mehr machen, aber mal so eine Einheit, wo du mal richtig ausgepowert bist, die mal richtig. Ich glaube irgendwie, ich hoffe es zumindest, dass das jedem Torwart auch noch Spaß macht und dass das ruhig auch, und das schadet auch auf gar keinen Fall. Und sage ich, so einen Mittelweg zu finden aus neuen Sachen, aus neuen Ansätzen. Man muss da nicht mehr so viele Wiederholungen machen. Man hat im Spiel auch nicht so viele Wiederholungen, aber und es macht halt Spaß, auch einfach mal was anderes zu machen, so abgefälschte Bälle und man kann sich ein bisschen betteln und ein bisschen ansticheln und schon wieder ein Tor drin und so weiter. Und ja, das ist halt auch wichtig, wenn du halt lange zusammenarbeitest und wie gesagt, ich tagtäglich siehst, dass du immer mal ein paar neue Reize hast und dass du eine gute Gruppe hast, die einfach Spaß am Training hat und das erzeugst natürlich, wenn du auch ein bisschen Abwechslung drin hast.
Warum magst du Schweizer so gerne?
Ja, die Schweizer, die haben gute Torhüter.
Liegt das alles an Folletti oder warum? Oder insgesamt an der Trainerausbildung? Oder sind das
ja, vielleicht. Also ja, Patrick Folletti ist ein hervorragender Trainer, absoluter Fachmann. Den ich natürlich mittlerweile gut kenne auch aufgrund unserer Torhüter. Das wird mit Sicherheit, ich glaube das schon, dass die da eine sehr, sehr gute Ausbildung erfahren. Das ist sehr zentriert auch, weil es natürlich ein kleines Land ist. Es ist da vielleicht auch ein bisschen leichter dann auch, ja, gemeinsam irgendwelche Dinge zu arbeiten, dann auch alle einheitlich umzusetzen. Wie gesagt, hat jeder so seinen Ansatz und ja, es hat sich einfach so ergeben, einfach zufällig, ne? Und ist schon sehr speziell, muss man sagen, auch, ne? Ist nicht alltäglich und
Ärgern die dich manchmal und reden dann Schweizerdeutsch, damit du nichts verstehst? Also Roman, Marvin und Gregor, oder wie ist das?
Ja, ich hoffe nicht, dass sie es extra machen, um mich zu ärgern, aber die reden schon mal Schweizerdeutsch, ja. Das auf jeden Fall. Und klar, manche Sachen verstehe ich dann auch schon mal, aber das ist dann halt nicht so, dass sie über mich reden, hoffe ich, oder so, wenn die so ein bisschen beim Aufwärmen, beim Dehnen zusammenstehen, dann quatschen sie schon mal ein bisschen und wollen dann auch mal ihre Sprache dann wieder machen, weil das können sie ja dann auch nicht so häufig vielleicht, wenn sie dann, ja, sind dann nicht so oft in der Schweiz. Und aber da haben wir Manu Akanji auch noch dazu, also ist schon eine Fraktion dann, ja, und dann, wenn die sich untereinander unterhalten, dann, ja, kommt das Schweizerdeutsch schon vor und das ist auch völlig okay. Das passt für mich und das ist ja alles im grünen Bereich.
Und das ist ja nicht nur in der BVB, wenn man sich anguckt, was an Schweizer Goalies in der Bundesliga rumgelaufen ist oder rumläuft. Ne? Irgendwie angefangen war, glaube ich, mit Zuberbühler oder sowas. Aber
Sommer. Oh, er packt aber die ganz Alten aus.
Ja, Jan Sommer seit vielen, vielen Jahren in Gladbach, ne? Wirklich starker Torhüter. In Wolfsburg war, hilf mir auf die Sprünge, David Benaglio, so heißt er, ne?
Diego
Benaglio, genau. Wie viele Vornamen hier?
Ja, stimmt.
Und es gibt auch mehrere, ne? Also das ist schon auf
Augenhöhe. Nee, es ist. Ist auffällig, hast du völlig recht, es gibt viele Torhüter, aber auch mittlerweile viele Spieler, die in der Bundesliga spielen, also ich glaube, dass die da ja einen guten Job machen und allgemein, aber auch im Torwartbereich, klar, das sind viele Torhüter, die da schon in der Bundesliga ihren Stempel aufgedrückt haben.
Ist Manuel Neuer immer noch der beste Torhüter der Welt?
Ja, also über Manuel Neuer brauchen wir nicht diskutieren, das wird über Jahre spielt einfach auf sehr, 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 sehr hohem Niveau und ist ein Top-Torhüter und brauchen wir gar nicht diskutieren und verkörpert, glaube ich, wie kein anderer letztendlich den modernen Torwart. Und ja, was mir halt an ihm gefällt, das ist, er ist jetzt auch nicht so ein Retortentorwart, der alles sauber macht, sondern er hat viele Sachen auch, ist auch noch eine andere Generation, ne? Ist ja jetzt auch schon ein bisschen in Jahre, ein bisschen reifer, erfahrener Torwart, aber es geht einfach darum, einfach. Wenn ich da sein muss, bin ich da und er hält einfach auch Bälle. Aber trotzdem ist er, klar, wir brauchen immer seine fußballerischen Sachen, da brauchen wir gar nicht diskutieren, das ist outstanding und das ist top. Was mir halt immer imponiert, aber das heißt bei ihm, klar, bei ihm auch, aber das ist halt für mich auch so ein wichtiger Gradmesser für Torhüter. Meine Neue, ihr habt 1000 Spiele auch von ihm gesehen oder hunderte Spiele von ihm gesehen und was ich wichtig finde im Torwart, beim Torwartspiel ist, dass der einfach immer abliefert, egal was und welchem Spiel der spielt. Ich möchte einen Torwart haben, der bei dem Freundschaftsspiel vor der Saisonvorbereitung seinen Job einfach gut macht, der sein Spiel so durchspielt, wie er es immer macht. Ich möchte das im ersten Meisterschaftsspiel, ich möchte das in einem Topspiel, ich möchte das im Halbfinale haben, ich möchte das im Weltmeisterschaftsfinale und in der Champions League machen. Der spielt sein Spiel einfach immer gleich. Der spielt hoch. Der spielt hinten Fußball raus und egal, ob das im Champions-League-Finale sind oder laufen drei Spieler an, nimmt er trotzdem den Ball an und spielt ihn vielleicht auf die 6 und er verändert sein Spiel einfach nicht und er bringt halt seine Qualität, die er hat, bringt er halt ein. Egal, welches Spiel und wie wichtig das Spiel ist und was für ein Druck ist. Das ist halt eine Top-Qualität, die kann man mit nichts ersetzen, aus meiner Meinung. Und da geht es gar nicht, ob der fehlerlos spielt, ob alles, das, wie gesagt, das kann man nicht. Selbst so ein Torwart macht einen Fehler und auch europaweit. Die Torhüter, die kosten 80 Millionen und machen trotzdem Fehler, weil es einfach nicht geht. Und da ist Manuel Neuer schon, was das angeht, ist das macht ihn halt so, ja, so stark und völlig zu Recht zu einem der Besten, die es jemals gab, mit Sicherheit, also bis jetzt.
Hast du eigentlich einen Favoriten, Lieblingstorhüter? René Higuita oder Campos oder doch Oliver Kahn?
René Higuita ist auch lustig, weil ich gerade mit meinem Sohn Jonas, der ist jetzt, der ist 8 Jahre, der guckt natürlich dann auch so, klar, der, zwangsläufig wächst er mit Fußball aus, ne, im Jugendhaus, direkt auf dem Trainingsgelände gewohnt und jetzt BVB und guckt natürlich dann auch gerade hier so ein bisschen bei YouTube kuriose Tore und dann, wie kennt ihr alle die Szene, da, den er mit der Hacke da raushaut? Haben wir letztens noch geguckt vor einer Woche, deswegen lache ich da halt gerade. Ne? Und ja, das ist halt ein Paradiesvogel gewesen. Aber ich habe halt immer so Torhüter gerne gemocht, die auch damals schon so, ja, die so eine Leichtigkeit hatten, die gut mitgespielt haben, die im Raum Verteidigung da waren, die sich Flanken runtergeholt haben, die Bälle halt vorher entschärft hatten, bevor sie halt aufs Tor kamen oftmals, die halt, wo es unspektakulär aussah, aber die eine geile Ausstrahlung hatten oder eine gute Ausstrahlung hatten. Das sind halt so meine Favoriten einfach. Nichtsdestotrotz schätze ich die anderen Teutau, die sind auch wichtig, die so ihre Reaktionen, die über Reaktionen kommen und Oliver Kahn, ja, war auch ein hervorragender Torwart, weil er einfach ein absolutes Mentalitätsmonster war, der über seine mentale Stärke einfach auch immer da war in den wichtigen Spielen. Und klar, er hat da dann seine Kernkompetenz einfach im Bälle halten gehabt. Ja, das ist ja so ein Unterschied. Lehmann, Kahn, halt ein anderer Torwarttyp, aber Oliver Kahn auch outstanding auf seine Art und hat auch Bayern ganz großen Anteil, dass die damals so viele Titel geholt haben. Wie gesagt, jeder auf seine Art und Weise. Aber das waren so Van der Sar und Lehmann, das waren schon so eher die ich so gut fand auch.
Mhm. Ich habe die ganze Zeit den Namen gesucht, weil du hast ja einen Spielertyp an Torhüter gerade beschrieben und kam nicht auf den Namen, aber Edwin van der Sar ist es, weil er tatsächlich relativ unspektakulär gespielt hat. Er war schon damals sehr, sehr stark am Ball,
genau, mit dem Fuß. Genau.
Und er war natürlich groß und konnte auch die Flanken gut abfangen. Also hat auch spät in seiner Karriere dann bei Manchester United hinterher nochmal auf einem ganz, ganz hohen Niveau gespielt. Kam ja mit Ajax international groß raus. 95 die Champions League gewonnen, war dann, glaube ich, mal kurz in Italien bei Juventus, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das hat nicht so funktioniert, aber hinterher vor allem bei Manchester United nochmal auf einem richtig hohen Niveau gespielt. Ich kann mich auch erinnern, das ist ja dann locker jetzt schon 10 Jahre her, da war ich in Leverkusen beim Spiel gegen Schalke, als Manuel Neuer in seiner letzten Saison auf Schalke gespielt hat. Und da habe ich im Oberrang gesessen, relativ zentral. Da hat man natürlich in Leverkusen einen sehr, sehr guten Blick aufs Feld, weil das Stadion auch nicht ganz so groß ist. Und dann konnte man immer sehen, die Schalker Viererkette, die stand eigentlich gefühlt an der Mittellinie die ganze Zeit. Die haben unfassbar hochgepresst. Und Neuer stand 15 Meter dahinter. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend, wenn wir über dieses neue Torwartspiel sprechen. Das können aber nicht alle Torhüter machen.
Nee. Letztendlich will man halt auch keinen Torwart kopieren, wie du sagst. Er hat halt einfach eine Gabe. Das kann er halt. Das sind halt so Themen dann auch, finde ich, was viel mit Talent auch zu tun hat. So Spiel lesen, das ist ja bei den Spielern auch. Es gibt welche, die haben einfach Talent, die haben es einfach im Blut und die werden halt richtig gut. Und klar, alle irgendwie Talent, die da oben spielen, aber es gibt welche, die talentiert sind und die haben gerade so, ich sehe schon Dinge im Voraus, ich sehe, was jetzt kommt, ich sehe, der wird den gleich dahin spielen und demzufolge kann ich natürlich auch ein bisschen mutiger spielen und aber trotzdem hat sich da das Torwartspiel auch so ein bisschen verändert, alle waren dann, okay, wir müssen hochstehen, wir müssen extrem hochstehen, wir wollen so Neuer nacheifern und das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, ist da auch ein Mittelweg. Ne? Die einen können damit umgehen vielleicht auch und können das auch, aber andere nicht. Manche sagen dann lieber 5-6 Meter tiefer, weil nach vorne laufen, das holst du immer wieder ab, gerade wenn es dann wirklich in die entscheidende Phase kommt, okay, du siehst, der läuft jetzt tief und der Ball, das ist ja der Vorteil vom Tor, du erkennst es halt einfach schon oft und dann kann ich nochmal anpassen. Also da auch, aber natürlich hat er natürlich Dinge geprägt und wenn du gerade so eine dominante Mannschaft hast, wie Bayern München oder wie wir es halt auch sind. Wir fahren halt schon überall hin und wollen Spiele gewinnen. Und das machst du ja nicht, wenn du dich hinten reinstellst, sondern wenn du einfach den Gegner unter Druck setzt und sehr dominant spielen willst. Und das ist halt sehr hoch. Dann brauchst du einfach auch einen Torwart, der hinter der Kette halt mitspielt und absichert. Und da geht es halt auch um Nuancen. Der eine fühlt sich ein bisschen tiefer wohl, ist aber dann trotzdem in den entscheidenden Momenten da. Aber das ist halt auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt heutzutage. Das ist halt eher so ein bisschen torwarttaktisch dann richtig zu stehen, was das halt auch immer ein Grund ist für mich so ein bisschen, oder nicht für mich, aber das ist gerade die Positionierung eines Torwarts, jetzt natürlich da hinter einer hohen Kette, aber auch grundsätzlich die Positionierung. Das ist halt immer schon so ein Punkt, wo, oder eine Hauptfehlerquelle, wo Fehler entstehen eigentlich, wenn man halt nicht optimal steht, dann um die nächste Aktion, um die Aktion dann gut zu machen, die dann auf dich zukommt. Und das ist dann halt auch ein Thema, der halt, was ins Torwarttraining halt mit einfließt, dass du sehr, sehr viel um Positionierung eigentlich geht.
Ich verrate erst das Ergebnis und dann musst du mir nachher den Prozess dahin ein bisschen beschreiben. Als einer der Gewinner unserer Vorrunde haben wir in der Redaktion abgestimmt, auf jeden Fall Gregor Kobel. Neuzugang, relativ jung, Torwart. Eine kritische Position, wie wir gerade hinlänglich beschrieben haben. Und vorher hatte der BVB in Roman Bürki, Marvin Hitz zwei gute Torhüter. Nicht Weltklasse, aber auf jeden Fall gutklassig. Und warum habt ihr euch entschieden, mit Gregor diesen Schritt zu wagen, einen jungen Torhüter zu nehmen? Und was hat dich von ihm überzeugt und was hat er davon jetzt auch schon gezeigt?
Also wie du es gesagt hast, also Roman Bürki und Marvin Hitz sind zwei zwei erstklassige Torhüter, die auch nachweislich auch nachgewiesen haben, waren jahrelang Stammtorhüter. Roman bei uns, Marvin auch in der Bundesliga, beim FC Augsburg und haben auch hier nachgewiesen, dass sie gute Torhüter sind. Nichtsdestotrotz haben wir uns halt entschieden, als Verein was anderes zu machen und gehst du natürlich, ja, wie das normal, also ist ja auch logisch, beobachtest oder gehst viele Namen durch, schaust dir viele Sachen an und ich muss sagen, für mich war relativ schnell klar, dass Gregor total interessant ist und dass das eigentlich auch, kann ich hier auch offen sagen, ist mein Wunschkandidat war von Anfang an. Weil er ist ein junger Kerl, aber ich finde halt, dass das auch zu Borussia Dortmund passt. Ich glaube, darüber definieren wir uns auch so ein bisschen bei den Feldspielern. Wir haben sehr, sehr viele junge, gute Spieler geholt über die Jahre und da finde ich auch, dass da auch mal ein junger Torwart reinpasst, der trotz seines jungen Alters schon eine gewisse Erfahrung hatte, was halt für ihn Speyer hat. Relativ jung, hoch Spielpraxis sammeln können, in verschiedenen Bereichen, ist dann von Hoffenheim, wo er das ein oder andere Spiel mal gemacht hat, relativ wenig, mal im Pokal, aber dann nach Augsburg zum Abstiegskandidaten in der zweiten Liga, wo du komplett Druck auf dem Kessel hattest, da ging es um, nicht Existenz, wäre jetzt übertrieben, aber um einen Abstieg aus der höchsten Spielklasse und hat da in ganz jungen Jahren seinen Anteil, glaube ich, hat er dazu beigetragen, dass Augsburg in der Klasse geblieben ist und auch leider gegen uns, wir haben da auch verloren damals.
Hat er auch
sehr gut gehalten und hat dann den nächsten Schritt mit VfB Stuttgart gemacht und ist in der zweiten Liga, durfte da spielen, ist aufgestiegen, also hat dann oben mitgespielt, ist auch ein Druck, natürlich ein angenehmer Druck, aber trotzdem hat danach das Jahr in der Bundesliga dann auch wieder spielen dürfen und sich entwickeln dürfen und hat das top gemacht und natürlich guckst du auf die torwartspezifischen Sachen, die wir auch schon angesprochen haben, so das Gesamtpaket, letztendlich geht es immer so darum, du willst eigentlich, sagt man so schön, so einen Alleskönner haben, der gut im Raum ist, der gut in der Torverteidigung ist, gutes 1 gegen 1, der mit dem Fuß aber auch eine gewisse Qualität hat. Das guckst du natürlich an, wo du dann sagst, ja, das ist top, das ist gut, da müssen wir uns noch verbessern, da ist noch Luft, da ist das. Aber was mir halt wichtig ist, habe ich glaube ich aber auch schon so ein bisschen so gesagt, ist so, es sind halt so zwei Dinge eigentlich. Das eine ist, dass du, der Torwart hat, wie gesagt, hat eine gewisse Qualität oder der Spieler letztendlich hat eine Qualität, aber kann er das auch abrufen auf dem Spielfeld, wenn Anpfiff ist, wenn die 80.000 da sind, wenn es um was geht, kriegst du deine Leistung, die du, also was du imstande bist zu leisten, kriegst du das auf dem Platz, wenn es drauf ankommt. Und das habe ich schon so ein bisschen in ihm gesehen, dass er das auch kann, auch in seinen jungen Jahren. Und da geht es nicht darum, fehlerlos zu spielen. Auch wenn du 30 bist, wirst du einen Fehler machen. Und das habe ich so ein bisschen in ihm gesehen, dass er das, glaube ich, kann und dass er auch so ein bisschen mit dem Druck umgehen kann, der auch hier ist, weil es ist eine spezielle Situation. Das haben ja auch viele so gedacht, ja, jetzt holen wir einen jungen Torwart, der hat noch nie international gespielt, aber ja, wenn man einen jungen Spieler holt, ist es halt so. Da muss er sich entwickeln, da muss er dran wachsen und um mal darauf zurückzukommen, wir als Verein sind, glaube ich, sehr, sehr zufrieden mit ihm, mit dem ersten halben Jahr und auch in der Konstellation, kommt von VfB Stuttgart, ein Top-Verein, und aber kommt nach Borussia Dortmund in jungen Jahren und musste sich seine Meriten verdienen, sind zwei gestandene Bundesliga-Profis, da Torhüter und klar, in dem Speziellen auch noch Landsmänner, die sich halt auch kennen. Da als junger Torwart hinzukommen, sich durchzusetzen, alle drei Tage abzuliefern auf hohem Niveau und sie auch uns intern nicht zu überzeugen, weil wir sind überzeugt von ihm, waren überzeugt von ihm. Aber auch so die breite Öffentlichkeit, die sagen, ja, haben wir schon mal gehört, so, ne, so die Fans und so. Aber so letztlich wussten wir so nicht so richtig, was man bekommt. Und dafür, schon allein dafür, den Druck dazu machen, alle drei Tage bei Borussia Dortmund, wir müssen die Spiele gewinnen, und hat er das hervorragend gemacht. Da gibt's gar nichts. Und was halt drüber hinaus noch dazukommt, es ist ein richtig guter Torwart, aber kann sich in allen Bereichen, fast in allen Bereichen, denke ich, noch verbessern oder noch stark verbessern, obwohl es schon ein richtig, richtig gutes Niveau ist in vielen Bereichen. Aber er hat dann auch noch sehr, sehr viel Luft nach oben auch.
Kannst du die Skeptiker, ich will nicht sagen Kritiker verstehen, die Skeptiker, die vor der Saison gesagt haben, jetzt holen die Gregor Kobel vom VfB Stuttgart, was ist das denn?
Ja, natürlich kann ich die verstehen, weil ich glaube nicht, dass der Großteil der Fans dann so intensiv in der Materie drin ist, dann auch, um das richtig zu beurteilen. Die sagen dann, ja, Roman Bürki, wir haben da einen soliden Torwart, der hat das gut gemacht. Jetzt holen wir da so einen jungen Kerl aus Stuttgart, der hat noch nie international gespielt. Müssen wir erstmal gucken, ob der das kann. Dass da eine gewisse Skepsis da ist, ist gar keine Frage, glaube ich. Nichtsdestotrotz hatte ich immer das Gefühl auch, dass die da auch, die Fans sehr, sehr offen waren auch und haben dann auch schnell gemerkt, dass das ein richtig guter Junge ist und dass so ein Transfer dann auch bei uns reinpasst. Wie gesagt, auch mit der Altersstruktur. Wir sind ein Verein, der mit jungen Spielern arbeitet, aber die trotzdem eine Qualität haben, ist bei den Feldspielern ja auch, und wir wollen trotzdem ambitioniert sein, und wir haben uns dann gemeinsam entschieden, das dann auch ja so umzusetzen. Und Sebastian Kehl war da auch ja immer mit mir im Austausch und war da auch ja immer sehr, sehr, sehr positiv auch, was die Sache angeht. Und und als Verein muss man halt Entscheidungen treffen. Das ist dann halt so und ist für auch nicht für jeden dann so schön manchmal, aber
gibt ja auch dann anderthalb Leidtragende, sag ich mal, genau, bei der Entscheidung. Genau, ne? Genau, den musst genau. Du oder darfst oder musst oder sollst du ja auch weiterarbeiten, denn genau. Ihr habt ja eigentlich drei Bundesliga-taugliche Torhüter und eine ganz besondere Situation.
Ne? Genau, genau. Und das ist dann halt auch manchmal auch nicht, ist auch nicht so einfach, und auch gerade für die betroffenen Spieler dann einfach auch eine ganz spezielle Situation. Und da muss ich einfach sagen, sind da mit hervorragend umgegangen letztendlich. Natürlich braucht man auch eine gewisse Zeit, letztendlich alles zu verarbeiten und auf sich wirken zu lassen, und dann braucht man auch mal ein paar Tage. Und aber ich kann da sagen, gerade was das Menschliche, Zwischenmenschliche auch angeht, auch mit den Jungs, ich versuche halt auch, das ist halt auch grundsätzlich so mein Ansatz, das sind halt Menschen, Persönlichkeiten, und ich versuche da eine gute Ebene mit denen zu haben, immer mit Respekt zu behandeln, und egal, ob das die Nummer 1, 2, 3 oder 4 ist, das muss halt ein Vertrauensverhältnis sein. Das muss auf wirklich, der Mensch steht da im Mittelpunkt, und natürlich gibt es Entscheidungen, die dann nicht für jeden positiv sind. Und aber letztendlich müssen die Jungs es respektieren und dann auch irgendwie akzeptieren und trotzdem dann professionell weiterarbeiten. Und man muss halt viel auch miteinander sprechen und austauschen, weil aus denen ihre, das ist halt auch so ein Punkt immer, wenn, das kennt man auch von zu Hause, gerade Eltern, Kinder, die Kinder gucken aus ihrer Sicht auf Dinge, die Erwachsenen aus einer anderen Sicht, und wir als Trainer gucken auf eine andere Sicht wie die Spieler. Und da ist, glaube ich, schon, wenn man miteinander redet und sich austauscht und dann die Blickwinkel einfach so übereinander legt, dann versteht man einfach auch jeweils immer die andere Seite. Ja, hast du recht, würde ich auch so sehen. Und die andere sagt dann natürlich, ja, okay, aus eurer Sicht. Und das ist dann immer schon wichtig, dass man halt miteinander redet einfach und sich dann austauscht, was dem anderen auf dem Herzen liegt, und dann einfach eine vernünftige Basis hast und das Beste dann aus der Situation macht für alle Beteiligten halt.
Und du wechselst den Torhüter halt nicht eine Viertelstunde vor Schluss aus, damit der andere auch noch mal ein bisschen Spielpraxis bekommt, um das auf dem Feld macht. Ne?
Genau. Das ist da auch immer noch die Spezielle an der Position halt. Ne?
Es kann nur einen geben.
Genau, in der Regel schon. Es ist halt gut, so viele gute Torhüter zu haben wie möglich im Verein, weil wir sehen es selber, Verletzungsmisere, Krankheit, Thema Corona kommt jetzt noch dazu, was nochmal ein Faktor ist, der zusätzlich nochmal dazu kommt. Und umso besser man da aufgestellt ist oder umso breiter ist es wichtig, und die erfüllen auch eine ganz, ganz wichtige Rolle wie jeder Spieler im Kader, schon allein durchs Training, du musst die anderen hochhalten und so weiter. Also es ist jeder trägt seinen Teil dazu bei einfach. Und das muss man denen auch vermitteln, den Jungs.
Ja. Wegen Corona sind die Stadien nicht voll, aber wie ist es als Torhüter, wenn du derjenige bist, der am nächsten an diesen 24.500 dran steht und volle Rückendeckung kriegt, oder der dann auswärts, als Herne West noch Bundesliga gespielt hat, da 18.000 oder was hinter sich hat, die ihn alle auspfeifen und ihn mit den schlimmsten Schimpfwörtern belegen. Muss man sich für solche Situationen auch wappnen? Können die beflügeln? Wie lernt man damit umzugehen?
Also ich glaube, da wächst er halt auch rein, ne, mit der Zeit, ist klar. Aber ich glaube eher, dass das eher die Spieler beflügelt, sage ich jetzt mal. Gerade auch auswärts, dann entwickelt sich so eine Gallier-Mentalität. Ne? Jetzt wollen wir es denen zeigen. Das pusht dich eigentlich. Also da ist natürlich auch jeder anders, aber ich glaube, das pusht dann eher. Und jetzt ist es gerade so extrem, weil wir auch mal jetzt haben wir ja mit Zuschauer wieder gespielt, dann wieder ohne, dann wieder mit wenig. Es wechselt gerade in kurzer Zeit ab und dann wird es ja wieder bewusst nochmal was. Und auch gerade jetzt, wo die Zuschauer wieder zukommen, was das für eine Macht einfach hat, für eine Strahlkraft, wie wichtig Zuschauer sind oder auch, ich meine, gerade bei uns, wir haben so eine Heimstärke entwickelt und das ist schon extrem und das ist schon ein anderes Spiel, muss man sagen. Und so eine Dynamik von so einem Spiel ändert sich halt extrem durch Zuschauer. Ne? Und deswegen sagen wir nochmal, ist Konstanz, fehlerlos zu spielen, ist halt extrem wichtig. So, wenn du jetzt bis zum Tor machst, halt mal so einen einfachen Fehlpass. Gerade auswärts ist es extrem. Spielst den Gegner vielleicht in die Füße, der trippelt dann von der Seite, macht eine Flanke, Kopfball, Latte, Eckball und auf einmal ist das ganze Stadion wieder da. Das sind halt so Kleinigkeiten, was man halt so nicht sieht, aber da kann sich komplett alles ändern. Man wird selber ein bisschen verunsichert, die Mannschaft, die andere wird wieder aufgebaut, obwohl du die komplett im Griff hast und das fällt dann schon halt weg, wenn du keine Zuschauer hast. Und es wird dann, was halt dann auch noch ist, wenn du lautstark bist, wenn du organisieren kannst, wenn du die Mannschaft da so ein bisschen erreichst, natürlich im leeren Stadion möglich. Aber sobald du Zuschauer hast, egal ob 10, 20, 80.000, hörst du einfach nichts. Da hörst du einfach nichts mehr. Deswegen verändert das schon das Spiel und sind einfach nochmal so ein paar andere, wenn du einen Torwart drin hast, wie gesagt, der hinten organisiert, weil unter der Prämisse, wo du keinen Zuschauer im Stadion hast, ist das schon ein absoluter Mehrwert dann auch für deine Mannschaft. Und wenn 80.000 sind, ist es nicht mehr so ein Mehrwert. Vielleicht.
Ganz besondere Anspannungssituation, Strafstoß. Warum können Borussia Dortmunds Torhüter keine Elfmeter halten, Matze?
War ja klar, dass das Thema auch kommt.
War klar, oder? Kann ich den nicht
ansparen? Ja, ich weiß es auch nicht, um ehrlich zu sein. Pech. Nein, es gibt da auch, glaube ich, also es gibt Torhüter, die nachweislich eine hervorragende Quote haben. Und es gibt auch Torhüter, die nicht so eine gute Quote haben und
die spielen alle bei Borussia Dortmund.
Nein, Gregor hat einen gehalten in Lissabon, hat da nur nichts mehr ausgemacht, weil der Nachschluss
kam. Tatsächlich, ja. Das war schade, genau, weil es wäre nochmal wichtig gewesen, wenn wir da dann nur 2-1 verlieren, vielleicht im Nachhinein. Aber ja, ich hoffe, dass das dann auch mal, jetzt haben wir ja eine lange Durststrecke gehabt, gerade was in der Bundesliga erstmal angeht. Und ich hoffe, dass wir da auch mal dann irgendwann mal so eine Serie haben, wo oft mal welche gehalten werden. Und ich glaube, dass die Torte das grundsätzlich können. Gregor, glaube ich, auch. Das hat er auch nachgewiesen, in der Bundesliga auch und hat da eigentlich einen guten Instinkt. Jetzt gerade bei Lewandowski hat auch wieder so ein bisschen Pech gehabt auch. Ich glaube, dass wir in der Zukunft da den einen oder anderen gehaltenen Elfmeter mal sehen werden.
Und man muss ja auch sagen, die Schützen sind ja auch nicht viel besser, ne? Denn vorne ist die Quote auch nicht so extrem gut.
Stimmt. Haben wir letztes Jahr ein paar Fehlschüsse auch gehabt, ne?
Ja.
Dieses Jahr auch schon eigentlich?
Nee, ne?
Ja, haben wir auch.
Moment, lass mich überlegen. Elfmeter. Ja, Emre hat zweimal verwandelt.
Ich glaube, dieses Jahr hat man noch keinen verschossenen, würde ich jetzt mal so aus dem Stehkreis behaupten.
Ich weiß nicht, aber im letzten Jahr war es schon auffällig viel. Also da haben sie regelmäßig versemmelt.
Das stimmt.
Ja, ja.
Haben uns das Leben schwer gemacht.
Ja. Du kannst viele Sachen, unter anderem auch diese Täfelchen hochhalten für die Auswechslung. Kannst du uns einmal das Prozedere beschreiben, weil ich glaube, jeder Fußballfan sieht es ja ständig, aber was drückt ihr denn da rum und wie besprecht ihr das mit dem vierten Assistenten? Was ist da so alles? Und muss man eigentlich als Torwarttrainer oder als Co-Trainer eigentlich immer eine kurze Hose tragen, wäre dann gleich die nächste Frage.
Zum Thema kurze Hose, die habe ich, also ich ziehe nicht immer kurz. Es gibt Kollegen, die ziehen wirklich immer die kurze Hose an, egal wie kalt es ist. Also so verrückt bin ich dann doch nicht oder so abergläubisch. Ich habe dann schon oft eine kurze Hose an, weil ich finde, einfach, es sieht besser aus, als wenn ich die lange anhabe. Weil die immer so ein bisschen Leggings-mäßig sind, die lange Hosen. Nein, das mache ich dann auch. Also wie gesagt, jetzt habe ich immer so die erste Halbzeit gerade, habe ich noch so kurze Hose angehabt, aber dann wurde es halt schon frisch, da habe ich immer lange angezogen und auch eine dicke Jacke. Und mit den Auswechslungen, das ist dann eigentlich nichts so Spektakuläres, aber es ist dann halt schon, weil manchmal, du wechselst halt auf und dann ist halt schon eine gewisse Hektik, dann ist manchmal eine Verletzung, dann kriegst du ein Gegentor, da schießt ein Tor, dann verändert sich auch immer nochmal alles, dann Trainer überlegen sich was, dann machen wir es so und so und dann wird nochmal kurz umgeswitcht und dann muss ich halt immer so mit einem Ohr hinhauen. Ich habe dann immer mit dem René Maric schon oft meistens nochmal den letzten Kontakt. Wer geht jetzt raus? Und ist das manchmal ein bisschen hektisch halt einfach, aber das geht dann immer noch, auch gerade mit der Tafel ist es ein bisschen einfacher. In der Bundesliga haben wir eine andere Tafel. da kannst du halt die Zahlen immer schnell eingeben und bei der UEFA, da musst du die Zahlen immer mit Plus und Minus hochdrücken. So, und da gibt es ja, ihr wisst ja auch, mittlerweile haben wir ja auch so 39 oder so mal 40 und dann wechselst du 30 aus und 39 ein und dann bist du da permanent am Drücken und das dauert halt an. Und wenn du dann auf einmal manchmal dann drei auf einmal machen musst und das wird dann, ist dann manchmal schon mal ein bisschen, und dann ist das, dann musst du es beim vierten Offiziellen nochmal anmelden, dann musst du ein Ding nochmal aus, also ist da ein bisschen komplizierter und ein bisschen, ja, wie gesagt, ein bisschen unkomfortabel. In der Bundesliga ist es relativ einfach, aber manchmal ist halt Stress.
Ja.
Drauf, ich gucke dann immer noch, hast du die richtige Nummer und hin und her und ja, aber es ist nicht so wild.
Darf ich nochmal im Thema springen, Jürgen?
Nur zu, mache ich ja gerade die ganze Zeit schon schön.
Ja, ja, das merke ich, aber wir hatten das Thema schon gewechselt, jetzt möchte ich nochmal auf eins zurückkommen, weil du eben gesagt hast, Jürgen, es gibt nur einen, also einen Nummer 1 Torhüter. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war es so, als Marc-André Ter Stegen zum FC Barcelona gewechselt ist. Da hat er nur in der Champions League und in der Copa del Rey gespielt. Und ich glaube, in der Liga war es Claudio Bravo.
Das kann sein. Das stimmt.
Kann das gut sein?
Ja, kann gut sein, wenn du halt eine gewisse Konstellation halt hast im Verein, ne, wo du dann einfach einen Torwart hast, der eine gewisse Qualität hat, aber schaltet sich vielleicht einen Jungen noch dazu zu haben, wo du dann sagst, okay, die Zukunft, und hast dann so vielleicht so einen Übergang, so einen Kompromiss, ist das durchaus mal möglich, aber ich glaube, die gängige Praxis ist es eigentlich nicht. Ich glaube, wir hatten das ja auch so ein bisschen ähnlich selber auch. Ich glaube, wo Roman Bürki kam, in der ersten Saison haben sie es ja auch, hat Roman gespielt in der Bundesliga, Roman Bürki und Roman Weidenfeller hat in der Euroleague damals, war Euroleague, glaube ich, hat er, glaube ich, gespielt, wenn ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, und ja, das ist dann einfach auch vom Verein ein Zeichen, einfach dem Tor dann auch ein gewisses Standing oder Respekt zu zollen, auch sind beide top auf Top-Niveau vielleicht auch in dem Moment und wir können das tut der Mannschaft vielleicht gut oder es schadet ihr zumindest nicht, und es wird es vielleicht immer mal geben, aber ich glaube schon, dass das eher so eine Ausnahme ist. Aber wie gesagt, es ist oftmals so, wenn halt ein Jüngerer kommt und ein erfahrener Älterer, der schon richtig was geleistet hat auch und richtig guter Torwart war, und da vielleicht so einen Übergang zu machen, dann könnte das durchaus so, ist das so ein, kann man das durchaus machen auch und schadet dann auch nicht unbedingt dann auch.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, deine bevorzugte Lösung ist eine klare 1.
Ja, ja. Ich glaube schon. Ich glaube, dass das im Endeffekt dann auch allen Beteiligten gut tut, dem Torwart vor allem, der im Tor steht, aber der Mannschaft dann auch, und trotzdem braucht man einen Konkurrenzkampf und man muss anschieben, der gerade die hinten dran sind, die müssen anschieben, die haben ganz wichtige Aufgabe im Gesamtgefüge auch der Mannschaft. Deswegen ist die Position wichtig und du musst dann halt auch da sein, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass eine Nummer 1 wichtig ist und unterstützt werden muss, und ist halt für die Jungs, die hinten dran sind, dann vielleicht nicht immer so optimal, aber ich glaube, dass das grundsätzlich eher der Weg ist, oder das so, ich meine, bestätigt ja auch so, was man so sieht, und die Praxis ja eigentlich geht ja eigentlich in die Richtung. Das bevorzuge ich dann auch schon, so ein ständiger Wechsel. Ich glaube, das ist dann auf langer Sicht, das ist dann nicht so, dass das so ein Verein jetzt irgendwie schon so über 3-4 Jahre macht, das ist ja meistens dann immer so eine Saison, und dann klar, im Pokal ist was anderes, dann wechselt man ja schon mal auch, und es ist ja, das ist dann eher schon so gang und gäbe, und dem DFB-Pokal dann auch, das wird es dann auch immer wieder geben, sowas dann auch, und das ist auch völlig legitim und dann auch ein guter Ansatz oder ein richtiger Ansatz, um da auch die Wertschätzung zu dem anderen Torwart dann auch zu geben, aber muss man auch nicht, ist halt auch sehr individuell.
Jürgen, du hattest eben so viele Themen, die hätte ich nie angesprochen, hast du noch welche?
Ich würde jetzt nochmal kurz abbinden und die Beziehung zum BVB nochmal abtasten und anfragen. 30 Jahre dann fast, Schwarz-Gelb, mit kurzer Unterbrechung, ein bisschen weiter westlich im Ruhrgebiet, die zählen wir nicht. Was macht dieser Club mit dir? Was macht vielleicht auch inzwischen diese Stadt mit dir? Und kannst du dir eigentlich noch irgendwas anderes vorstellen, außer in schwarz-gelber Bettwäsche zu schlafen und in schwarz-gelber Arbeitskleidung zum Dienst zu gehen?
Also in schwarz-gelber Bettwäsche zu schlafen, was anderes, das kann ich mir nur vorstellen. Aber mit einem anderen Trainingsanzug, das wäre schon komisch, muss man schon, also es ist ja klar, also ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt fast 30 Jahre hier, fast ununterbrochen, ein halbes Jahr war ich mal kurz weg, also eigentlich immer hier, und ich bin seit 92 hier, ich bin mit 14 hierher gekommen und kann natürlich sagen, dass das meine Heimat geworden ist, also es sind so prägende Jahre, die ich dann hier verbracht habe und habe dadurch, dass ich ja auch damals, meine Eltern, die sind in Thüringen geblieben und war dann hier auch in der Gastfamilie und habe natürlich dadurch auch, habe dann relativ schnell eine eigene Wohnung auch mit Ibrahim Tanko damals gehabt, habe natürlich da auch eine enge Bindung eigentlich zum Verein, zu den Trainern gehabt, weil das ja so auch letztendlich meine Bezugsperson war und bin dann nochmal enger zusammengewachsen vielleicht oder schneller auch als so normale Spieler, die vielleicht hier ein Elternhaus hier um die Ecke hatten, das hat dann nochmal zu Ball getragen und ja, du bist dann schon mal, wenn du so irgendwie dann, du bist ja in anderen Städten, fährst du hin zum Spielen, denkst mir, eigentlich kannst du dir das nicht vorstellen. Also es ist schon klar, das wächst dir ans Herz und du weißt dann auch, was Borussia bedeutet und für die Leute hier und für die Stadt. Ja, die ist halt schon klar, die ist schwarz-gelb und auch ich, wie gesagt, ich kann mich noch dran erinnern. Also ich weiß nicht, ob ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber 1992, da war die Geschäftsstelle, glaube ich, noch ein Einfamilienhaus in der Strobelallee, da war der Michael Meyer drin. Mhm. Und Sekretärin war Petra Stücker, ich will es mir nicht, ja, ich glaube schon.
So gewesen
und Walter
sein,
ja. Maas war mit seinen Jungs unten in der Nordtribüne. Ja. Nordtribüne. Und was sich da auch entwickelt hat, jetzt, und ich durfte halt, und du kriegst dann das auch hautnah mit, die Erfolge dann auch, ja, die schwere Phase, die wir dann hatten, und da aber wieder gestärkt dann rauszugehen, dann wieder eine totale, richtig erfolgreiche Zeit mitzuerleben, wie der Verein da gewachsen ist und was da alles, was da passiert ist hier. Das macht natürlich was mit dir und ich hänge natürlich am BVB und kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Aber natürlich ist man im Profibereich und im Profibereich geht alles sehr, sehr schnell in alle Richtungen, nicht nur im Spielerbereich, auch im Team drumherum. Und da weiß man nie, was die Zukunft bringt, aber grundsätzlich, ich hätte nichts dagegen, wenn ich so lange wie möglich noch Teil hier sein kann. In welcher Funktion dann auch immer irgendwann. Das ist natürlich klar. Also,
wie steht es um deine Fangfähigkeiten? Ich beobachte ja, wenn wir mal beim Training zuschauen dürfen, dass der Zico und Marco und manchmal auch René schon mit Kracho auf die Kappe schießen. Aber ich glaube, in den meisten Duellen bist du noch Sieger, oder? Zielen die so schlecht oder bist du einfach noch so frisch?
Na, ich glaube, frisch bin ich nicht mehr. Also es ist ja immer so das Sprichwort, der Kopf ist noch willig, aber der Körper nicht mehr. aber ich muss sagen, für die drei reicht's noch. Die haben ja jetzt auch noch nicht, haben ja nicht so hoch gespielt.
Ja, alle, also René nicht.
René hat, war, was ich gehört habe, überragender Fußballer da, ja, im Amateurbereich. Und die anderen beiden.
Im Mittelkreis war er überragend, sagt er selber, ne?
Genau.
Darüber hinaus ist er nicht gekommen.
So der typische Zehner von früher. Und die anderen beiden, ja, wir haben ja jetzt nicht so hoch gespielt, von daher haben wir auch nicht so viel erreicht. Die stecke ich schon jetzt auch noch mit. Ich habe, wie gesagt, eine künstliche Hüfte, aber da reicht das auch noch für die drei. Aber nee, Spaß beiseite. Also wir verstehen uns extrem gut auch alle da zusammen und ein tolles Trainerteam da, menschlich harmoniert das da total und haben da auch Spaß. Das gehört auch immer mit dazu das Thema, was du da angesprochen hast, da habe ich schon ein paar mehr Bälle gehalten, hast du recht, als die reingegangen sind. Mhm. Das macht dann schon Spaß. Ja. Mhm.
Ich muss übrigens sagen, Alexander Zickler war ein überragender Spieler, wirklich überragender Spieler. Alle drei Wochen hat nur der Muskel zugemacht. Das war sein Problem.
Ja, genau. Ja, und auch Schlimmeres, ne? Hatte schon arge Verletzungen, ne?
Ja, das ist ja auch so ein schneller Spieler damals gewesen, ne? Und dann, vielleicht, wenn er das hört, kriege ich wieder Ärger. Also immer noch schnell, also ein schneller Spieler. Dann, die haben ja öfters mal so Muskelprobleme dann, ne? Und da hat er schon eine Stimme, aber hat er trotzdem, merkst du dann auch immer jetzt noch, wenn da mal so die Spieler mal flanken und er steht mal in der Mitte, also der weiß schon noch, wie es geht und wo das Tor steht und hat ja da auch Erfolge gefeiert ohne Ende da mit Bayern, war ja auch lange da auch, ne? Das zeigt ja dann auch schon, was für eine Qualität der hatte, der Zico.
Wir gehen bald aufs neue Jahr zu. Möchtest du lieber über Vorsätze reden oder über gute Wünsche?
Vorsätze. Ich nehme mir immer vor, noch gesünder zu essen, wie ich sehe schon tue. Nein. Nein, ich bin halt auch immer einer, der auf sein Gesicht, auf sein Gewicht achten muss und nehme mir da immer ein bisschen vor, gerade zu der Weihnachtszeit ist immer ein bisschen schwieriger. Kennt man vielleicht selber auch. Dann ist es eh kalt, man hat lange Sachen an, dann wird lecker gegessen, dann hat man eine Pause und das ist so ein Thema. Nein, ich wünsche mir, dass wir erfolgreich sind, dass wir gesund bleiben, vor allem meine Familie gesund bleiben oder letztendlich alle, wir alle zusammen irgendwie gesund bleiben, dass der Alltag schnell wieder eintreten kann, so wie wir es kennen und wie wir es lieben auch und wie wir uns das wieder wünschen alles. Und das ist eigentlich so das, was mir so am wichtigsten ist, weil man merkt ja schon, dass das Miteinander oder das Leben oder so, das verändert sich schon durch die ganze Geschichte, die wir da haben, durch dieses Corona-Thema und es wäre schon wünschenswert, wenn wir schnellstmöglich das irgendwie in den Griff bekommen, was mit Sicherheit nicht einfach ist und für alles ein Für und Wider gibt, aber ich glaube schon, dass jedem so auffällt, was uns damals halt irgendwie alltäglich war und was wir gar nicht so wertschätzen, dass man das jetzt auch wieder so bewusst wird, wie schön das eigentlich ist, hinzugehen, wo man möchte, letztendlich Konzerte, Essen, Kino, weiß der Geier, was die einfachsten Sachen, sich mit Leuten treffen und wenn man das wieder kann und wenn die, wenn man das irgendwie in den Griff bekommt und so, das wäre schon schön und dass man da, den Virus auch in den Griff bekommt, dass man gesund bleibt und das ist schon, glaube ich, mit so eigentlich am wichtigsten, so was persönlich und privat und so ist klar. Und sportlich wollen wir natürlich erfolgreich sein und mit einem guten Gefühl jetzt aus der kurzen Pause kommen und da viele Spiele gewinnen und besser werden und uns weiterentwickeln und solche Sachen.
Es ist ja jetzt so, dass die Sendung ausgestrahlt wird zwischen Weihnachten und Silvester. Mhm. Das sind zwei Tage, an denen es bei ganz vielen Leuten traditionelles Essen gibt und deswegen frage ich auch immer die Gäste für diese Sendung, was gibt's Weihnachten und was gibt's Silvester?
Also Weihnachten, ich glaube Heiligabend, mein jetziger Stand, gibt es, machen wir, glaube ich, diesmal Raclette mal wieder. Ganz klassisch und die Weihnachtsfeiertage, zweiter Weihnachtstag sind wir noch zu Hause. Gibt's Pute, Klöße, Rotkohl, was man so kennt. Und ich glaube danach, wir fahren am zweiten Weihnachtsfeiertag zu meinen Eltern nach Thüringen und da habe ich mir dasselbe nochmal bestellt.
Sehr gut.
Also ich mag das total gerne und dann kann ich das auch um die Weihnachtszeit auch ein paar Tage hintereinander essen und Silvester keine Ahnung, haben wir noch nicht entschieden und dann gucken wir mal, was wir machen.
Was gibt's denn im Hause Kors? Das habe ich dich bestimmt in den vergangenen 5 Jahren schon mal gefragt.
Ja, wir haben ja treue Hörer, aber die haben es vielleicht trotzdem vergessen. Heiligabend Raclette auch?
Ja.
Weil es einfach auch familientauglich ist, super, ne? Das kommt nicht alles so drauf an. Du kannst es früher oder später essen und
man kann sich auch überfressen.
Man kann sich wunderbar überfressen, weil man denkt, einer geht noch.
Das kann ich sehr gut.
Ja. Ja. Und wenn die Kinder schon satt sind, dann können die auch schon mal losflitzen und du kannst noch sitzen bleiben. Das ist ganz gut.
Ja, genau. Genau. Finde ich auch gut.
Lasst es euch schmecken.
Jawohl.
Vielen Dank.
Ich wünsche allen draußen natürlich auch ein frohes Weihnachtsfest. Es gibt gleich noch eine Abmoderation, also bitte dranbleiben. Mats, herzlichen Dank.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Ja.
Wir haben sehr viele tolle Dinge erfahren.
Immer wieder gerne.
Darauf kommen wir
zurück. Dankeschön.
Achtung, gerne. Muss man aufpassen. Das war's. Dankeschön.
Sehr gerne.
Und das war sie dann nun, die 300. Folge unseres wöchentlichen BVB-Podcasts hier bei den Ruhrnachrichten. Ich hoffe, dass ihr gut über das Weihnachtsfest gekommen seid. Nicht fehlen dürfen die üblichen Hinweise auf Twitter. @RNBVB, @JürgenKors und @SaschaStaat dürft ihr sehr gerne folgen. Außerdem habe ich nochmal das Rabattangebot unseres Sponsors Manscaped für euch. Falls ihr die passenden Pflegemittel für eure Rasur sucht, dann seid ihr dort nämlich genau an der richtigen Stelle. Die ganz neuen Produkte des Performance Packages 4.0 sind nicht ohne Grund der absolute Renner. Bekommt satte 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code RNBVB bei manscaped.de. Spart 20% des Verkaufspreises und die Versandkosten ein, indem ihr bei manscaped.de den Code RNBVB benutzt. Und nun wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Gesundheit und eine stressfreie Zeit. Denkt dran, schon nächste Woche sind wir wieder auf Sendung.
dann hört ihr sicherlich wieder rein. Macht's gut und bis dann.